Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und willkommen. Hier ist Guerilla FM, Deutschlands erster Audiokurs über konventionelles und unkonventionelles Marketing von der Guerilla Marketing Group. Wir zeigen euch jede Woche, wie man sich, sein Produkt oder seine Leistung effektiver und besser verkauft. Bei uns sind wie immer
Petra Ohn
und Anthony Ohn.
Und ich bin Andy Kapinski und ich stelle hier die Fragen.
Wir begrüßen euch zu unserer zweiten Ausgabe und freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute gehen wir den ersten der sechs wichtigen Schritte des Marketings von der Pike auf an. Heute dreht sich alles bei uns rund um die Positionierung. Wie immer fangen wir ganz vorn an. Was ist denn das eigentlich, Positionierung?
Die Positionierung ist im Marketing die erste und wichtigste Entscheidung eines Unternehmers. Das bedeutet, ich setze mich auf einen Stuhl. Das ist immer das, was ich im Seminar verwende. Ich setze mich auf einen Stuhl und überlege mir, wie sieht der potenzielle Kunde, der, von dem ich möchte, dass er etwas von mir kauft, wie sieht er mich, wen würde er jetzt wählen, wenn er die Wahl hat zwischen verschiedenen Anbietern und was passiert in seinem Kopf. Was ein Kunde tut, ist in dem Moment, wo er sagt, nehmen wir mal ein Beispiel, ich möchte einen Mietwagen mieten, dann fallen ihm ad hoc die wichtigsten Firmen ein, die in seinem Gedächtnis gespeichert sind. Und das sind maximal 7 Stück. Und wenn ich die Nummer 8, 9, 10, 11, 12 oder 13 bin, dann ist das völlig egal, weil mich ruft er nicht an. Er kommt nicht auf die Idee, bei mir den Wagen zu mieten. Und Positionierung ist die Startrampe dafür, dass ich beim Kunden an die Position 1 bis 7 komme. Die wichtige Position, die ich brauche, damit er sich für mich entscheidet.
Das heißt, bei der Positionierung geht es darum, dass ich mich gegenüber dem Kunden positioniere.
Also bevor wir es jetzt so theoretisch machen, machen wir mal gleich ein praktisches Beispiel. Andi, Computer. Welche Marken fallen dir da sofort ein?
IBM, Sony, Compaq oder HP Compaq ist es jetzt, glaube ich. Egal, Apple, hatte ich Apple schon gesagt? Nee.
Okay, gibt es mehr als diese vielleicht 5 Namen, die du jetzt genannt hast am Markt?
Ja, klar.
Und das ist das, worum es in Positionierung geht. Ich möchte mit meiner kleinen oder großen Firma im Kopf meiner Kunden an einer dieser 5, 6, 7 Stellen sein. Wenn ich das schaffe, dann wird der Kunde, wenn er ein Produkt, einen Computer kaufen will, sich an mein Produkt erinnern und mich zumindest in die Auswahl einbeziehen. Und das ist alles, was ich zuerst erreiche. Und Positionierung jetzt im Detail heißt natürlich, womit ist denn jetzt zum Beispiel eine dieser 5, 6, 7 Namen assoziiert? Nehmen wir mal IBM. Was fällt dir zu IBM ein?
Ist groß, gibt es schon ewig, die Notebooks sind recht stabil, hat irgendwie jeder. Ich glaube, diese Ersatzteile gibt es ziemlich leicht zu kriegen, weil es eben so viele Millionen davon gibt.
Mhm. Ja, also ist okay. Ist das für ein Business-Computer, für ein Businessman?
Ja, ja. Klar, ist mehr Business-Bereich für große Firmen, Konzerne und so, klar.
Okay, und dann Apple?
Apple ist mehr, naja, so Design-Lifestyle-mäßig.
Das dann, was damit assoziiert? Ist das eher cool oder ist das langweilig und businesslike?
Nee, das ist eher cool, ist halt eher für den Endverbraucher. Ich meine, IBM macht ja kein iPod oder so eine Sachen. Also klar, es ist eben Lifestyle-Produkte cool und ja, halt eher für Konsumenten als für Firmen, anders als bei IBM. Mhm.
Und Sony?
Sony will, glaube ich, irgendwas dazwischen sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher.
Und da sehen wir schon, wo die Positionierung funktioniert hat. Bei der IBM? Wissen wir, das ist für den Businessbereich. Apple, Endverbraucher, junge Leute, Individualisten, klar positioniert. Und dann haben wir Sony oder vielleicht auch HP, wo wir sagen, na, so richtig wissen tun wir das nicht. Ja? Was sind das eigentlich? Und wenn ich es dann nicht so genau weiß, dann kaufe ich es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Oder ich kaufe es nur, wenn es so billig ist, dass ich sage, na gut, das ist so günstig und macht trotzdem Sinn.
Was man jetzt bei Sony nicht behaupten kann.
Was bei Sony nicht der Fall sein kann, ja genau. Und wenn man sich jetzt überlegt, gibt es ja mehr als diese 5, 6, 7 Computerfirmen. Und warum fällt mir nicht Yakumo ein oder Medion oder so. Warum nehme ich nicht die?
Bin ich vielleicht anders geprägt? Also, weil ich, also ich kenne die Namen auch, die du da nennst, aber, also ich, ja klar kenne ich die, aber irgendwie fallen mir die einfach nicht als erstes ein.
Genau, und dann werde ich wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen neuen Laptop, in den Laden gehen und nach dieser Marke verlangen. Und das ist das, was, wenn ich es richtig mache, Positionierung möglich macht. Aber das ist Positionierung ja jetzt für Großkonzerne. Ja, was ist ja toll, wenn das ein HP oder eine IBM oder ein Sony oder Apple schafft.
Und übrigens gelten genau die gleichen Regeln auch für Kleinunternehmer. Ich gehe mal davon aus, dass bei allen, die jetzt zuhören, hoffentlich viele dabei sind, die vielleicht alleine oder mit kleinen Teams selbstständig sind. Und sei es ist der Berater, sei es ist der Bäcker, sei es ist vielleicht der kleine Handwerker oder der Handwerker, der sich selbstständig macht und ein größeres Team zu Leuten schicken möchte, sei es, sie bieten eine ganz spezielle Dienstleistung an. Der gleiche Mechanismus, die gleichen Schritte gelten genauso für Sie.
Ja, das habt ihr im Grunde auch beim letzten Mal versprochen, dass wir sagen, egal welche Branche man hat, werben muss man für alles, was man irgendwie verkaufen will, ob nun für sich, für die Firma, für sein Produkt. Insofern gilt es jetzt, den Bogen zu schlagen von den großen Konzernen, die wir alle nicht sind und die uns alle nicht zuhören, zu denen, die wir hier sind und die uns zuhören.
Bevor wir das machen können, dass wir uns die Kleinen angucken und die Ideen, die jeder Einzelne braucht, wenn er als Selbstständiger startet oder ein kleines Unternehmen führt. Ich möchte deswegen die Größeren vielleicht zum Anfang kurz benutzen, weil wir jeder die im Normalfall kennen. Das heißt, wir können uns alle, die wir zuhören, darunter vorstellen, wovon reden wir hier überhaupt. Ich nehme mal als Frage, wer fällt mir ein, wenn ich an einen Coffeeshop denke? Ja, wo kann ich überall in einen Coffeeshop gehen? Wer fällt euch da ein?
Tja, kann ja jeder, der zuhört, mal mit nachdenken. Ich fange mal an, weil sonst niemand hier ist. Was fällt mir ein? Die großen Amerikaner, Starbucks fällt mir ein. Dann gibt's, kennt man bei uns in Berlin, Café Einstein, wo ich jetzt persönlich aber nie vorbeikomme, anderes Thema. Dann gibt's, ja, weiß ich nicht, die ganzen Bäcker bieten, glaube ich, auch so Kaffee zum Mitnehmen an, aber und ansonsten ist Essig. Also vielmehr, weil ich bin jetzt kein großer Kaffee-Fan, aber das wäre, was mir spontan einfiele.
Mir fallen noch zwei an, Balzac und Carras.
Okay, haben wir, wenn wir sagen, alle Bäcker, das ist ja dann keine Entscheidung, ich sage nicht, wir treffen Chibo. Uns bei alle Bäcker. Chibo ist auch nicht mehr. Die vier, die ihr genannt habt, das sind die vier, die in eurem Kopf zuerst hochkommen. Und wenn ich mich verabreden will mit jemandem oder irgendwo vorbeilaufe, dann entscheide ich, wenn ich einen Kaffee trinken will, wo bin ich sicher, dass ich einen bekomme. Und bei Starbucks, um mal das als Beispiel zu nehmen, weiß ich was? Es ist cool, es ist teuer, es ist ein guter Kaffee und ich habe vielleicht Sessel, wo ich mich hinsetzen kann und spielen Musik und das nett.
Ja, und ich darf nicht rauchen, aber gut, da tut Starbucks sicher nicht hervor. Aber okay, ich bin soweit mit dir einverstanden, genau. Chibo wäre mir da ehrlich gesagt auch nicht eingefallen, weil jetzt, wo du fragst, ist es, glaube ich, von meiner Wohnung aus das Nächste, was es gäbe. Aber es ist bei mir tatsächlich nicht als Coffeeshop hinterlegt, sondern als Ramschrampe oder so, aber nicht als Kaffeeladen.
Ganz genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, früher gab es Chibo und Idusho. Das waren die Läden, wo man Kaffee nicht nur gekauft hat, sondern auch getrunken hat. Das waren die Coffeeshops sozusagen meiner Kindheit, würde ich mal sagen. Ich hoffe, andere können sich da auch noch dran erinnern. Das hat sich total gewandelt. Chibo ist weg vom reinen Kaffeeanbieter. Wie du ja richtig wahrnimmst, handelt Chibo jetzt mit den einen oder anderen Dingen. Und ich habe heute gerade in der Zeitung gelesen, dass Chibo daran arbeitet, sich zu repositionieren. Sie wollen nämlich gerade, um weiter zu expandieren, mehr wieder als Kaffeelieferant in der edleren Marke wahrgenommen werden. Und sie wollen Coffee-Bars eröffnen.
Naja, und hat nicht McDonald's jetzt auch vor einiger Zeit diese ganzen McCafés überall hingebaut?
Genau.
Und da fängt es ja schon an. Wenn ich mir überlege, wo ich hingehe, nehmen wir mal an, der Kaffee ist identisch und gehen wir mal davon aus, dass es nicht so schwierig ist, einen gleichwertigen Kaffee aus einer hochwertigen Maschine zu produzieren. Und ich entscheide mich, wo gehe ich hin? Dann muss ich mich fragen, wofür steht McDonald's, ja, die größte Fastfood-Kette der Welt, und wofür steht Starbucks in meinem Kopf? In meinem Kopf steht Starbucks für Kaffee und McDonald's für Fastfood, für Burger und Fritz.
Das ist bei mir auch so.
Und jetzt macht McDonald's mit Sicherheit eine Menge Geschäft mit dem McCafé, auch zukünftig, weil die Leute eben gerne Kaffee trinken. Aber wenn ich mich verabreden wollte, um einen Kaffee zu trinken und das sozusagen als Belohnung oder als was Besonderes sehe, auch was die Preise angeht, die ja Starbucks, die ja doch sehr hohe Preise haben, würde ich dann eher heute zu Starbucks gehen als zu McDonald's. Für mich ist die Positionierung klar. Und jede Markenausweitung in die eine oder andere Richtung bietet die Gefahr, dass ich vom Kunden nicht mehr wahrgenommen werde. Also wenn ich zu viele verschiedene Sachen anbiete, dass der Kunde dann nicht mehr weiß, wo er mich hinstecken soll.
Okay, das ist aber ja jetzt wieder ein Beispiel aus der Konzernwelt. Das verdeutlicht es natürlich einfacher, weil ihr das kennt, hast du ja schon erklärt. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, wenn ich mal an uns kleinere Leute oder kleinere Firmen denke, dann ist es ja so, dass ich mich zwar positionieren kann, aber die Frage ist doch, so ging es mir oft, werde ich so verstanden, wie ich mich positionieren will? Oder ohne jetzt wieder auf Mann und Frau zurückzukommen, aber was ich sage, heißt ja noch lange nicht, dass sie oder er das auch versteht. Also wie definiert man dann Positionierung genau? Ist es das, was ankommt, oder ist es, was ich tue, anzukommen? Vielleicht wird es zu philosophisch, aber versteht ihr meine Frage?
Mhm. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Das ist genau der Knackpunkt, denn du musst als Unternehmer davon ausgehen, dass dich dein Kunde, also idealerweise dein Kunde, durch eine bestimmte Brille wahrnimmt. Und dabei ist es ganz wichtig, dass du deine Botschaft, die du hast, deine Kern-Marketing-Botschaft, das, wofür du stehst als Unternehmer, dass du das so transportierst, dass es so rausschallt, nicht nur so rausschallt, sondern auch so ankommt beim Kunden, wie du willst, dass es ankommt.
Wenn wir uns jetzt angucken, wenn du sagst, ich habe eine Idee, wofür ich stehe, und ich sende wie ein Sender, wie ein Radiosender, sende ich, was ich kann. Ich bin der, ich kann das, ich mache die tollen Sachen, und dann rede ich die ganze Zeit von mir. Ja, was ich mache, wer ich bin, über mich. Und wenn ich heute auf eine Webseite gehe, dann steht da über uns. Schaue ich mir eine Broschüre an, reden die Unternehmen unser Unternehmen. Das heißt, es fängt immer an mit der Sendung von meinen Eigenschaften, wer ich bin. Und jetzt stelle ich mir die Frage, auf welcher Frequenz empfängt denn der Kunde? Was ist für den Kunden interessant? Interessiert dich, Andi, was die von sich reden?
Naja, ehrlich gesagt, ein grundsätzliches Interesse, mit wem ich es zu tun habe, interessiert mich schon.
Wann interessiert dich das? Vorne oder später im Prozess? Suchst du zuerst nach jemandem, der wie seine Ausbildung aussieht? Der als Arzt irgendwelche Studiengänge gemacht hat? Oder sagst du zuerst, wer kann mir helfen, wenn ich ein Bandscheibenproblem habe?
Ja, letzteres natürlich.
Zuerst habe ich ein Problem. Oder ich habe etwas, was ich gerne anders haben möchte. Und dann suche ich mir den, der es kann. Und wenn ich das verstanden habe, dass derjenige mir sagt, ich kann dir helfen, lieber Kunde, bei deinem Thema, bei deinem Problem, welches du hast, dann ist interessant, ist der Richtige, kann der das? Welche Ausbildung hat er?
Wir wollen dann sozusagen unsere Entscheidung untermauern. Wir wollen sozusagen den Beweis, hey, ich habe mich richtig entschieden, da bin ich gut aufgehoben.
Und der erste Schritt in Positionierung heißt, ich bin der Richtige für deine Themen. Das heißt, beim Positionieren bei Starbucks, wenn wir das nochmal als Beispiel nehmen, Starbucks sagt, wenn du Kaffee trinken willst und in einer gemütlichen Sesselumgebung dich hinsetzen möchtest, bei guter interessanter Musik, dann bist du bei Starbucks richtig. Wenn ich nur einen Kaffee unterwegs trinken will, dann kann ich auch zu jedem Bäcker gehen oder jeder Tankstelle und trinke etwas, was sich Kaffee nennt.
Coffee to go.
Coffee to go. Wenn ich aber mich hinsetzen will, soll gemütlich sein und nette Atmosphäre, dann gehe ich zu Starbucks. Und das ist die Positionierung von Starbucks. Das heißt aber auch, der schnell einen Kaffee will oder wenig dafür ausgeben, ist bei Starbucks an der falschen Adresse. Dafür steht also die Marke Starbucks und das ist die Positionierung von denen. Und bei jedem Anbieter, also auch bei jedem von den Zuhörern, ist die entscheidende Frage, was versteht, das war ja der Startpunkt, der Kunde von meiner Werbebotschaft? Und die meisten senden nur, was sie Tolles machen. Interessiert mich das als Kunde? Nein. Was mich interessiert ist, kann der mein Problem lösen?
Das heißt also, ich habe mir die Frage zu stellen, sozusagen mal frei nach Kennedy, fragt nicht, wer ich bin und was ich kann, sondern welche Probleme ich für euch löse. Genau. Jetzt verstehe ich das so richtig?
Ja.
Genau.
Welche Probleme löst derjenige für seine Kunden? Weil das ist das Einzige, was einen Kunden motiviert. Und zwar motiviert den Kunden das zu handeln, anzurufen, in das Geschäft zu kommen, möglicherweise auch zu kaufen. wenn er weiß, diese Person, dieses Unternehmen löst mein Problem.
Ich reagiere jetzt ein bisschen konsterniert, weil die meisten, die ich kenne, die machen sich eigentlich selbstständig, weil sie halt irgendwas irgendwie können.
Und da liegt genau das Hauptproblem. Wenn ich mich selbstständig mache, weil ich etwas kann, dann ist das zwar toll. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Markt das nachher haben will. Es gibt ganz viele, die machen sich selbstständig und sagen, ich bin in irgendeiner Sache super toll. Viele Ingenieure sind technologisch super toll und lösen Probleme, die keiner hat. Wenn ich ein Problem löse, was keiner hat, gibt auch keiner dafür Geld aus. Oder ich habe vielleicht dieses Problem, das ist aber so unwichtig, dass ich dafür nicht bereit bin, viel Geld auszugeben oder möglicherweise zu wenig Geld auszugeben, dass jemand davon leben kann. Weil die entscheidende Größe heißt immer, ist derjenige, der das kaufen soll, bereit, sein Geld gegen meine Problemlösung zu tauschen. Wenn er nichts kauft, dann ist ja toll, wenn ich irgendwas toll kann, wenn es keiner haben will, dann kriege ich Feedback vom Universum, vom Markt, dass das Produkt im Moment nicht gebraucht wird. Und die meisten Leute, die sich selbstständig machen, weil sie etwas gut können, verwechseln, da draußen gibt es einen Markt für mein Produkt, mit ihrem Hobby. Das ist besser, ich behalte es als Hobby und sage, das mache ich gerne, als wenn ich versuche, etwas zu verkaufen, was der Kunde möglicherweise nicht haben möchte.
Das heißt also, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich ein Unternehmen starte, egal ob allein oder mit mehreren Leuten, muss ich mir nicht nur darüber einig werden, was ich will und was ich kann, sondern ich muss das auch mit dem Markt in Einklang bringen. Heißt das dann aber nicht auch, dass ich immer meine Wünsche und Ideen so kürzen, so ratifizieren muss, dass das am Ende vielleicht gar keinen Spaß mehr macht?
Im besten Fall macht es Spaß und ich kann diesen Kompromiss eingehen. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Wir bieten seit vielen Jahren Trainings an, Seminare für Unternehmer, für Selbstständige, Freiberufler. Und in diesen Seminaren ist es so, dass eins meiner Lieblingsthemen ist Service. Also wie mache ich Kundendienst, wie mache ich Kundenservice? Und dieses Service-Seminar biete ich an wie Sauerbier. Das will keiner haben. Jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, ich werde jetzt die Welt missionieren mit der Idee, dass sie Service braucht. Wenn ich dann Glück habe und damit erfolgreich bin, dann bin ich vielleicht besser als alle anderen, ist auch toll. Aber auf dem Weg dahin verhungere ich möglicherweise. Und der Spagat, den ich schaffen muss, bedeutet, ich muss es schaffen, dass ich etwas mache, was ich gut kann. Gut genug muss ich immer sein, das ist ja klar. Aber andererseits muss es vor allen Dingen jemand geben, der dafür bereit ist, Geld zu bezahlen. Also es ist in unserer Marktwirtschaft einfach nur so, nur dafür, wo jemand Geld mir gibt, kann ich dann auch anbieten auf Dauer. Es nutzt ja nichts, wenn ich Service-Seminare anbiete, die keiner kauft. Also biete ich die Seminare an, die Kundschaft, die ich bediene, haben möchte. Und wenn ich merke, dass das, was ich gerne machen will, keiner kauft und das, was die Leute kaufen wollen, ich nicht anbieten will, dann muss ich möglicherweise entscheiden, dass ich das nicht mache. Das ist auch in Ordnung. Und übrigens, ich werde sowieso dann nicht machen, weil ich dann weder gut bin darin, noch werde ich erfolgreich sein, weil ja, es macht mir ja keinen Spaß. Ich brauche also, insofern checke ich am Markt ab, ob die Kunden bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, damit ich dann hoffentlich die Themen, die ich gerne mache, für den Kunden umsetze. Und wenn ich mir aber merke, dass die Welt das nicht kauft, dann kann ich es immer noch gerne machen, aber dann werde ich es eben nicht als Selbstständiger machen. Das ist vielleicht mein Hobby. Wenn ich nur Kompromisse eingehe, dann werde ich wahrscheinlich in meiner Selbstständigkeit nicht glücklich werden. Ja? Ich mache nur Dinge, die ich eigentlich nicht machen will, dann bin ich darin nicht gut, dann wäre ich auch nicht erfolgreich. Wenn ich aber auf Biegen und Brechen, ohne links und rechts zu schauen, nur sage, ich setze jetzt meine Vision um, die Welt braucht, was ich habe und die Welt braucht es nicht, dann gehe ich mit dieser einen Idee möglicherweise den Bach runter. Also ist das Geheimnis, wenn man so will, in der Mitte. Ich muss genug Aufträge bekommen, dann kann ich mir vielleicht auch erlauben, die eine oder andere Vision zu entwickeln und mir zu überlegen, wie ich da nach vorne komme. Aber alles beginnt bei diesem Menschen, der sich entscheiden soll, ey, ich habe ein Problem, wer kann das am besten lösen? Weil wenn ich jemanden habe, von dem ich glaube, dass er mein Problem lösen kann, dann lese ich mir auch durch, wer ist denn das? Was macht der? Was kann der?
Das heißt, wenn man diesen Kompromiss findet zwischen dem, was kann ich wirklich gut, was will ich anbieten auf der einen Seite und dem, was möchte der Markt, welche Probleme wollen gelöst werden von mir, ist dieser Kompromiss gleichzusetzen mit dem, was ihr Positionierung nennt?
Ich denke, der Kompromiss ist ein Teil der Positionierung auf eine Art. Denn alles fängt ja damit an, das ist dein Fundament. Das ist die Basis, worauf du dein Marketing, worauf du dein ganzes Geschäft aufbaust. Und zur Vereinfachung vielleicht ein paar Fragen. Wie kann man denn Positionierung konkret für sich erarbeiten? Das ist ein Prozess, der ist auch nie vorbei, by the way. Leider vielleicht oder Gott sei Dank. Aber Märkte wandeln sich ja. Ich meine, wir sehen ja auch, dass bei großen Firmen sich durchaus auch Positionierungen verändern. Es gibt immer wieder Wettbewerb, es gibt immer wieder Kämpfe um Marktanteile. Und mal ist der eine vorne, mal der andere, mal hat der eine das Ziel, mal der andere jenes. Insofern, da ist immer Bewegung drin.
Wir versuchen nämlich, den Marktanteil, von dem Petra gerade sprach, zuerst im Kopf des Kunden zu bekommen. Wenn wir das schaffen, dass wir einer der 5 oder 7 Anbieter sind, an die sich der Kunde erinnert, wenn er sagt, okay, ich will jetzt toll Kaffee trinken und ich denke an Starbucks, dann hat Starbucks das geschafft. Wenn ich einen Hamburger essen will und ich fahre irgendwo vorbei und das ist McDonald's und für mich ist McDonald's Hamburger, dann gehe ich da rein. Das ist genau das, was ich schaffen will, den Marktanteil im Kopf des Kunden bekommen. Und das schaffe ich nur, wenn er sich an mich erinnert. Also brauche ich eine Werbebotschaft, die für ihn erinnerungsfähig ist.
Also mir als, Büroarbeiter fällt da eigentlich ein ganz schönes Gleichnis ein. Im Grunde genommen, das, was du erzählst, ist doch dasselbe, was wir alle von dieser berühmten, weltumspannenden Suchmaschine kennen. Dass man irgendwas eingibt und man guckt irgendwie die ersten 4, 5, 6 Treffer an und da ist irgendwie was bei, sonst sucht man nicht groß. Also im Grunde genommen ist doch Positionierung, dass sozusagen ich in meinem Kopf, in meinem Google habe, was kommt in meinem Google raus bei tolles Auto, was kommt in meinem Google raus bei toller Schmuck, tolle Uhr, was kommt da raus mit prima Handwerker oder eben mit Kaffee trinken gehen, richtig? Das ist doch im Grunde genommen das Ergebnis von Positionierung.
Die beste Beschreibung für Positionierung, die ich seit Jahren gehört habe. Mein persönliches Google. Wenn ich ein Thema habe, ich habe irgendein Bedürfnis und was fällt mir spontan ein, wo würde ich hingehen? Wer fällt mir sofort ein? Alle, die mir nicht einfallen, sind auch alle tolle Unternehmen vielleicht, aber ich weiß von denen nichts, weil ich sie mir nicht im Kopf abgespeichert habe. Und die Psychologen sagen, wir merken uns eben bestenfalls 7 Stück. Mehr können wir einfach nicht von jeder Gattung, von jeder Sorte Anbieter uns merken.
Okay, dann ist es ja nach der Vorrede jetzt fast schon ganz einfach geworden. Wir müssen doch im Grunde nichts weiter tun, als zu versuchen, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 dieser Google-Liste bei so vielen wie möglich zu kommen, deren Probleme wir lösen.
Ist genau wie bei Google. Wenn ich es schaffe, dass meine Webseite auf der ersten Seite auftaucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mich findet, sehr viel größer, als wenn ich auf der 50. Seite oder 5. Seite auftauche. Und genau das müssen wir schaffen. Wie tauche ich beim Kunden an dieser einen Stelle auf, dass ich einer der ersten 5, 6, 7, 8 im Kopf bin, bevor er daran denkt, mich anzurufen oder irgendwie in Aktion zu treten. Und das fängt damit an, dass ich natürlich wissen muss, wie bei einer Suchmaschine auch, wonach sucht der denn überhaupt? Welches Problem will derjenige denn lösen? Da fängt alles an. Mit welchem Problem möchte ich, dass jemand mich anruft? Wer soll denn das überhaupt sein? Was die Marketingleute so schön Zielgruppe nennen, ist nichts anderes als die normale Beschreibung von, wie genau sieht dieser Mensch aus, wie alt ist er, welches Problem hat er, wie groß ist sein Budget, wie viel Geld hat er, das er dafür ausgeben will für meine Problemlösung, welches Problem hat er konkret, wie sieht derjenige aus, den er sucht. Das sind die ersten Fragen, die mir sofort einfallen. Was für ein Mensch soll das eigentlich sein, der mich anrufen soll?
Okay, aber damit tue ich mich oft selber auch ziemlich schwer. Nicht selten kommt es ja vor, also bei uns zumindest, dass wir die eine oder andere Idee, die wir haben, so klasse finden, dass wir meinen, das gefällt allen. Also du hast jetzt auch eine ganze Menge Fragen gestellt und ich denke, Sinn der Sache war es ja unter anderem heute auch, eben in diese vielen Fragen so ein bisschen Ordnung, so ein bisschen Licht zu bringen. Also werde ich mal ein wenig langweiliger, aber zielführender. Wie stellt man das denn jetzt an, für sich selbst so eine Positionierung vorzunehmen?
Okay, dazu brauche ich als Hilfsmittel ein Blatt Papier und einen Stift. Ja, jeder, der jetzt beim Hören in der Lage ist, das mitzuschreiben, kann schon mal auf dem Papier anfangen, das für sich zu strukturieren. Und wir stellen ins Internet auch die Fragebögen und Checklisten, wo man das dann selber für sich abarbeiten kann. Der erste Punkt hat immer damit zu tun, für wen möchte ich welches Problem lösen. Kurz gesagt, wer ist genau meine Zielgruppe? Positionierung ist ja immer in Relation auch zu Menschen, also zu einer Gruppe von Menschen, an die ich etwas vermarkten will. Ja? Und fange ich mal an, für wen wirst du, Andi, Und die Hörer natürlich da draußen, für wen werden Sie etwas anbieten? Wer genau? Jetzt läuft die Zeit. Andi denkt.
Ja, prima, ich denke schon nach, aber ihr solltet mir und den Hörern schon ein bisschen mehr Zeit lassen. Also halten wir als nächsten Schritt fest, jeder macht sich bis zum nächsten Mal mit Zettel und Stift Gedanken über seine Positionierung. Frage ist, welches Problem löse ich für wen? Wer ist meine Zielgruppe? Die Arbeitsbögen gibt's ab heute unter www.guerillafm.de zum Runterladen. Also verabschieden wir uns für heute von euch. Beim nächsten Mal schauen wir, was dabei rauskommt und ob mir meine Positionierung gelingt.
Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Und nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.